Herzlich willkommen zum Hörspielmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Langer. Heute berichten wir von den Hörspieltagen im österreichischen Hainburg. Wir blicken zurück auf die Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden an John Burnside und sein Stück Cold Haven. Und bleiben zunächst noch beim eben gesendeten Hörspiel des Monats Blatnys Kopf von Christine Nagel. Wir hatten Gelegenheit, mit einer der Jurorinnen der Akademie der Darstellenden Künste zu telefonieren, nämlich mit Viktorie Knotkova. Sie ist Dramaturgin am Theater Bremen und als Landsfrau mit dem Werk des porträtierten Dichters Ivan Blatny wohl vertraut. Hören Sie Viktorie Knotkova.
Also Ivan Blatny war einer der ungewöhnlichsten Denkers oder Dichters, ich würde sagen, überhaupt in Europa oder weltweit des 20. Jahrhunderts, wie das einfach mit Denker oder Dichter ist, die sehr, sehr eigenartig sind und die auch bereit sind, für das, was sie wirklich tun möchten, also frei zu schreiben, sehr weit zu gehen. Und das war er, das hat er getan. Der wurde 1919 in Brünn geboren, in Tschechien oder Tschechoslowakei damals, und galt viele Jahre als verschollen. Er ist nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ist er in die kommunistische Partei beigetreten, aber eigentlich nur, um ausreisen zu können, und ist dann aus einer Lesereise nach England nicht mehr zurückgekehrt. Da er aber total mittellos war und auch keine Bekannte hatte, keine Kontakte, und noch dazu hatte er bei dem Hörfunk Free Europe über den damaligen kommunistischen Regime sich sehr kritisch geäußert, über die fehlende Freiheit für Schreiben und für so eine freie Äußerungen, dürfte er auch gar nicht zurück und galt wirklich als persona non grata. Und ab da blieb er in England und hat eigentlich durch verschiedene Kliniken und psychiatrische Anstalten überlebt. Und was wirklich bemerkenswert an ihm ist, neben seiner unglaublichen Begabung als Dichter und Denker, ist auch, dass er eigentlich in diesen sehr, sehr begrenzten Räumen, in diesen Anstalt und gerade da eine Freiheit gesucht und gefunden hat. Also eine Freiheit, die er in der damaligen Tschechoslowakei nicht gefunden hat. Also er hatte keine Freiheit, die man sich das also im alltäglichen Leben vorstellt oder wünscht, aber er dürfte einfach das schreiben, was er schreiben wollte, und das war ihm am wichtigsten. Und er galt ganz lange als verschollen, niemand wusste, wo er ist. Und man hat auch versucht, also das kommunistische Regime hat versucht, alle Spuren von seinem Werk, also vor seiner Emigration war er ziemlich berühmt und wichtig, hat mehrere Gedichtbücher rausgebracht, hat verkehrt mit den wichtigen Literaten der damaligen Zeit. Und dann hat man versucht, einfach alle Spuren von ihm zu löschen. Der hat fast nicht existiert. Und erst nach der Wende gab es Menschen, die sich bemüht haben, um wieder einfach seine Bücher, seine Gedichte zu verlegen und ihn wieder bekannt zu machen, was er auf jeden Fall verdient hat.
Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat Blatnys Literatur heutzutage, nicht zuletzt in Tschechien?
Also, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil Dichtung ist natürlich etwas, was nur immer eine Minderheit von Lesern oder Menschen liest und liebt. Man kann aber sagen, dass er unter den aus Tschechien oder der Tschechoslowakei stammenden Dichtern eine wichtige Stelle hat, dass man auf jeden Fall jetzt wieder weiß, wie besonders er ist, wie unglaubliche Fantasie er hatte. Er war auch unter anderem imstande, in 4 Sprachen zu schreiben, also auf Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Und das sieht man auch in einigen seinen Gedichten, wie er von einer in die andere Sprache übergeht. Und das ist schon wirklich etwas sehr, sehr Besonderes und auch Einzigartiges. Das können viele Dichter, gerade in Tschechien, das ist einfach so ein kleines Land und ein kleines Sprachland, also Sprachgebiet, da ist schon wirklich eine tolle Leistung, wenn man in anderen Sprachen sich ausdrücken könnte, künstlerisch vor allem. Und es ist auch wirklich ein sehr, sehr schöner Roman über sein Leben und sein Werk, ich glaube 2014 erschienen, von einem Schriftsteller, der selbst auch Dichter ist, Martin Reiner heißt er. Und der hat dazu maßgeblich beigetragen, dass er unter einem breiteren Leserschaft wieder bekannt wurde.
Was zeichnet nun dieses Hörspiel aus?
Also auf jeden Fall mehrere Sachen. Die eine ist, dass Sie haben eine Form gewählt, wie man sich überhaupt diesem Universum, diesem Dichter, dieser Person, die wirklich so ganz anders war, die besonders war, zu nähern, die wir ganz toll fanden. Also es ist eine Form, die nicht so leicht zugänglich ist. Es gibt sehr viele Sprünge, es gibt sehr viele Sprachen, zwischen denen man wechselt. Es gibt wenig Erklärungen. Also man wird gleich von Anfang an in einen Kopf von jemandem geworfen, dem man nicht so leicht folgen kann. Aber wenn man das versucht, und davon waren wir überzeugt, lohnt sich das. Also man entdeckt wirklich eine unglaublich einzigartige, tolle Fantasie. Und diese Form, die eigentlich versucht, tatsächlich dieses Denken, dieses sehr, sehr individuelle, persönliche nachzuvollziehen, das, was Blatny selbst als Musik der Bedeutungen nannte, das hat sich in der Form auch abgedrückt oder geäußert. Also das, was man hört, ist kein konventionelles Hörspiel, das ist wirklich eine Musik der Bedeutungen. Sehr viele auch dokumentarische Sachen sind da zu hören, was wir auch sehr toll fanden, weil das wirklich etwas ist, was man nicht oft Möglichkeit hat zu hören. Man hört die Stimme des Übersetzers, der immer als Übersetzer unsichtbar ist und nur in dem übersetzten Text irgendwie zu spüren ist. Also der spricht auch in dieser Aufnahme. Und die Leistung der Schauspieler, der Sprecher und Sprecherinnen ist einfach ganz wunderbar. Und das fanden wir alles wirklich sehr, sehr aufregend und toll, neben dieser Wahl, dass sich überhaupt mit diesem Dichter und mit dem Versuch, der irgendwie eigentlich zu scheitern verursacht ist, also in einen Kopf von jemand reinzublicken, also diesen Versuch fanden wir ganz toll und den wollten wir würdigen.
Und nachdem Viktorie Knotkova in der Mehrzahl spricht und wir sagt, darf man annehmen, dass die dreiköpfige Jury einer Meinung war?
Naja, wissen Sie, das ist mit diesen Preisen, das ist keine leichte Sache, weil wir bekommen jeden Monat zwischen 9 bis 12 Hörspielen. Oft sind bei denen auch mehrteilige Hörspiele. Und schon die Idee, dass man das beste Hörspiel auswählen könnte, ist eigentlich, also das kann man nicht machen. Es gibt sehr viele Hörspiele, die unterschiedlich sind, die gar nicht jetzt erstmal leicht zu vergleichen sind. Es gibt Literaturbearbeitungen, es gibt Originalhörspiele, es gibt sehr experimentelle Sachen, es gibt wirklich fantastische, also eher so klassische Hörspiele, die große Geschichten erzählen mit großer Besetzung. Und da, bevor wir zu einer Entscheidung kommen, gibt es einfach eine große Diskussion und lange Diskussion, weil wir wollen Akzente setzen, wir wollen auch Hörspieler sozusagen auf die aufmerksam machen, die vielleicht nicht jetzt unter dem Gesichtspunkt der Perfektion vollendet sind, aber das finden wir toll, also so ein Mut zu unperfekten, Mut zur Lücke, Mut zur Suche. Wenn man merkt, da ist jemand oder die Menschen, die gemeinsam dieses Hörspiel gestaltet haben, die haben viel gewagt. Das ist etwas, was ich jetzt sagen würde, was auf jeden Fall uns alle drei immer eint. Das finden wir alle toll. Und sonst haben wir sehr unterschiedliche Meinungen und auch Biografien. Also wir waren uns auch alle einig am Ende, aber es war keine einfache Diskussion. Nicht wegen diesem Hörspiel, aber wegen den anderen, die auch toll sind.
Welche Vorlieben hat Viktorie Knotkova? Ist das Hörspiel für Sie der kleinere Bruder des Theaters? Ist es Ihrer Auffassung nach vielleicht so etwas wie Theater mit geschlossenem Vorhang?
Das ist ein schönes Bild. Ich würde es gar nicht so vergleichen. Das sind so zwei Formen, also zwei Welten, die füreinander oder für sich so stehen. Ich habe eigentlich schon seit ich wirklich ganz klein war, Radio überhaupt und Hörspiel oder Radio hören geliebt. Wir hatten auch in meinem Elternhaus in jedem Zimmer, wie ich neulich festgestellt habe, ein Radioapparat. Also es lief eigentlich ständig irgendwo ein Radio. Das hat mich eher so unbewusst, glaube ich, beeinflusst. Und was ich jetzt merke, seitdem ich die Möglichkeit habe, Mitgliederin dieser Jury zu sein, ist, welche Freiheit, also künstlerische Freiheit, Gestaltungsfreiheit die Hörspielmacher und Hörspielmacherinnen haben im Vergleich mit Theater. Also ich bin sehr von meinem Geschmack oder von dem, was mich interessiert, sehr neugierig auf Suche und Experiment. Also das ist vielleicht ein Floskel, aber Experiment bedeutet erstmal, dass man nicht weiß, was man findet. Dass man sehr offen sein muss und sehr viel wagen muss. Und man muss auch wagen, dass man scheitert, dass man etwas vielleicht nicht auf allen Ebenen erreicht. Also daran bin ich vom Theater gewöhnt. Das passiert ganz oft, dass man am Tag der Premiere weiß, man hat nicht hundertprozentig das erreicht, was man sich vorgenommen hat oder noch nicht alles entdeckt, was in dem Stoff, in der Vorlage zu finden wäre. Und da bin ich wirklich, und das kostet aber dadurch, dass es jetzt eine Kontrolle gibt und man soll gut wirtschaften und es gibt sowas wie Zuschauerzahlen. Es gibt auch einen großen Druck, dass eigentlich alles immer gelingt und dass es alle gleich mögen und das Theater voll ist. Da finde ich, wenn man jetzt die Produktion, also jetzt seit 4 Monaten bin ich, oder 5 Monaten bin ich jetzt Mitgliederin der Jury, da bin ich immer total erstaunt über wirklich die Weite, oder wie sagt man das, über die verschiedenen Formen und auch Stoffe, die wir da zu hören bekommen. Also das zeugt davon auf jeden Fall, dass da sehr mutige Hörspielmacherinnen und Macher sind. Und also ich persönlich finde immer toll, wenn man spürt, man hat sehr viel gewagt. Man verlässt sich nicht auf eine konventionelle Form oder eine schon sehr bekannte Geschichte. Gleichzeitig habe ich ein großes Respekt zu wirklich handwerklich toll gemachten, eher klassischeren, konventionellen Hörspielen, weil man das einfach wahnsinnig gerne hört und in eine Welt eintauchen kann, die einen nicht so loslässt. Also was ich mag, sind die Sachen, wo ich denke, was ist sozusagen die einzigartige Möglichkeit, etwas auszudrücken oder zu zeigen im Hörspiel oder im Radio? Und deswegen sind für mich solche vielleicht eher Kleinigkeiten, wie zum Beispiel in diesem Hörspiel Blatnys Kopf, hört man den Übersetzer. Und ich denke, das ist toll, das kann man nur im Hörspiel machen und im Radio, dass der Unsichtbare sichtbar wird. Oder es gab auch ein Hörspiel, wo man den Autoren gehört hat, der eigentlich seine Bücher nur diktiert, weil durch seine Behinderung er kann nicht schreiben. Und das sind so Sachen, wo man denkt, das ist natürlich etwas, was man vielleicht wissen muss, aber das sind Momente, wo ich aufmerksam werde und denke, dem Medium, dem Hörspiel, dem Radio, das hat man so ausgenutzt, dieses Potenzial, was da ist. Das könnte man zum Beispiel im Theater, also auf andere Art und Weise vielleicht machen, aber in der Literatur zum Beispiel nicht. Da bleiben einige Menschen einfach unsichtbar oder einige Momente so.
Das war Viktorie Knotkova, Dramaturgin am Theater Bremen und in diesem Jahr eine von 3 Jurorinnen, die im Namen der Akademie der Darstellenden Künste das Prädikat Hörspiel des Monats vergeben. In der vergangenen Woche wurde hier im Deutschlandfunk, im Kölner Funkhaus, der Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten mit der Juryvorsitzenden des Kriegsblindenpreises, mit Gabi Hartl. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Ja, danke, dass ich hier sein kann, danke.
Frau Hartl, das Siegerstück, das ist John Burnsides Cold Haven, eine Produktion des Südwestrundfunks in der Regie von Klaus Bulert. Was machte dieses Stück preiswürdig?
Ja, was die Mehrheit der Juroren überzeugt hat von diesem Stück, ist, dass es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Also es ist zunächst mal, ich habe irgendwie diesen Begriff benutzt, ein sehr muskulöses Stück. Also sie springen direkt rein, die Stimmen sind sehr präsent, sie kriegen irgendwie mit, hier wird irgendwas erzählt, was ich unbedingt wissen muss. Also das ist zunächst mal auf so einer Oberflächenebene, wenn Sie so wollen, sind Sie sofort mit drin. Das Ganze ist sehr fragmentarisch erzählt, aber so erleben wir ja auch die Wirklichkeit. Also wir hören hier was, wir hören da was und machen uns das Bild zusammen. Sehr bald wird Ihnen aber klar, es geht hier um was sehr Mysteriöses. Das ist ein Thriller. Das heißt, Sie bleiben dran, Sie erfahren, da ist irgendwie ein Mädchen gestorben oder ermordet worden. Dann ist ein junger Mann ermordet worden, der eigentlich verdächtigt wurde. Das kriegen Sie aber immer nur so von hier und da und dort auf verschiedenen Ebenen erzählt. Da wollen Sie auch schon mal dranbleiben. Dann ist es aber irgendwie auch eine Ghost Story, weil Sie spüren, da reden Tote. Da gibt es eine Figur, eine Mutter des sozusagen des Verdächtigten, die kommuniziert über Telepathie. Die weiß immer schon vorher, was passiert und sagt dann, ach, es passiert ja sowieso. Wir können gar nichts aufhalten. Das Ganze, ich erzähle Ihnen das jetzt so sozusagen in dürren Worten einfach so, aber Sie erleben das, wie es sich in der Zeit entfaltet. Und dazu gibt es eine unglaubliche, das hat Klaus Buhlert fantastisch gemacht. Der Autor sagte in der Preisverleihung, Klaus is a magician, der ist ein Zauberer, ein Magier. Er hat die Ebenen akustisch mit fast hyperrealistischen Geräuschen rhythmisiert, taktil gemacht. Also Sie tauchen wirklich ein in eine ganz, ganz reiche, weite Welt, auf der Sie auf mehreren Ebenen Dinge erzählt bekommen. Und wenn ich das vielleicht auch noch gerade sagen kann, der Autor John Burnside ist ja ein sehr bekannter Lyriker. Und man spürt dieses Gefühl für die Welt, für die kleinen Dinge, für die Sensibilitäten eigentlich der Welt, aber auch dieses ganz präzise, also Lyrik ist ja so eine ganz kompakte Geschichte, wenn Sie wollen, so ein kompaktes Genre. Und das spüren Sie auch. Und Lyrik ist ja in gewisser Weise auch Song, also ein Lied, wenn Sie so wollen. Und das gehört, dieses lyrische Denken, das aber dann auch Prosa kann und das auch eine Welterfahrung hat, das merkt man bei dem Autor auch. Das, finde ich, ist im Hörspiel zu Hause. Also, ja.
Und wir haben einen Ausschnitt vorbereitet, der womöglich das zeigt, was Sie uns jetzt erläutert haben, Gabi Hartl.
Ich weiß nicht, welcher Geist tagtäglich herkommt, um mich heimzusuchen. Irgendeine Frau aus alter Zeit? Eine alte Jungfer aus dem Dorf hier? So wie ich jetzt eine bin?
Ertrunken, weil sie niemals Liebe fand.
Ertrunken?
Ich hängte die Wäsche raus und hab sie dann vergessen. Sommernacht und weißes Leinen und leere Hemden, so wie Gespenster im Hof. Gespenster einer Ehe, die das Haus mit Stimmen gefüllt hätte. Gespenster hübscher Kinder, die ich niemals hatte.
Jeden Tag stehe ich auf und fange von vorn an. Nichts ändert sich und keiner hofft mehr, keine Erwartungen mehr.
Und hängt es denn nicht davon ab, ob wir den Teilen dieses Mechanismus, den wir für Liebe halten, überhaupt noch trauen? Auch wenn's in anderem Licht betrachtet eher wie ein Anhängsel wirkt, ein munteres Rad, das in einer Spur aus Hitze und Öl dahin schlingert.
Verlangen nach einer Liebe, die ich niemals kannte. Liebe, die an mir vorbeizog.
Ein Ausschnitt aus John Burnsides Cold Haven, ausgezeichnet mit dem diesjährigen Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und Gabi Hartl, die Juryvorsitzende, ist bei uns zu Gast. Das war unverkennbar. Corinna Hafuch, ja, unter der Regie von Klaus Buhlert. Und ich glaube auch in diesem kurzen Ausschnitt, trotz der Kürze, hat sich das Geheimnisvolle, diese geheimnisvolle Atmosphäre, die im Übrigen das Werk von John Burnside auszeichnet, ganz gut vermittelt.
Ja, ich denke auch. Und ich glaube auch die Kunst von Klaus Buhlert hat sich sehr gut gezeigt, dem Regisseur, dass wir da genau merken, worum es geht.
Jetzt ist das Hörspiel nicht unbedingt die das ureigenste Gebiet, auf dem sich John Burnside bewegt. Sie haben es schon gesagt, er ist Dichter, er ist Prosaautor, auch Essayist. Und er hat auf Anregung des Südwestrundfunks angefangen, Hörspiele zu schreiben. Und das ist jetzt der erste Höhepunkt.
Ja, auf jeden Fall. Und was ich eigentlich ganz schön finde auf der Preisverleihung, also man muss sich jetzt John Burnside als so ein sehr, sehr Stout, also einen sehr gestandenen Schotten vorstellen. Und er stand dann da in seinem Tweed-Jackett bei, was haben wir hier, irgendwie 30 Grad, 35 Grad oder so. Und hat aber, glaube ich, eine ganz wichtige Sache gesagt, die ich jetzt wirklich auch öffentlich machen möchte hier über den Deutschlandfunk. Und zwar hat er das gesagt, diese reiche Hörspielkultur, wie wir die hier in Deutschland haben, und das betrifft auch den Kriegsblindenpreis, wir hatten ja einen wunderbaren Querschnitt über alles das, was möglich ist im Hörspiel. Diese Reichhaltigkeit, die kennt er nicht aus Großbritannien. Und war also absolut glücklich, dass er von dem Dramaturgen Manfred Hess des Südwestrundfunks angesprochen worden ist und dieses Genre für sich entdecken konnte und dann mit Hilfe des Regisseurs und auch des Dramaturgen, nehme ich an, es dann so zu machen, dass es klingt und dass es nach dieser reichhaltigen Welt klingt, die wir hören können.
Wollen wir auf zwei Beispiele noch zu sprechen kommen, aus diesem, wie Sie sagen, reichhaltigen Angebot des deutschsprachigen Hörspiels? Unter den Nominierten war auch eine Produktion der Kollegen vom Schweizer Rundfunk. Und zwar handelt es sich um das Hörspiel Geister sind auch nur Menschen aus der Feder von Katja Brunner. Und wir hören, bevor Sie uns dazu was sagen, noch einen Ausschnitt.
Ich sage doch nur, wie es jetzt wichtig wäre. Sie führen mich nach Hause
und legten mich in mein Bett.
Das mein Vater gebaut hat mit eigenen Händen aus Fichtenholz. Aus einer Fichte, die er kannte.
Ich will doch nur nach Hause. Ich habe Euro.
D-Mark.
Und ein Sarkom.
Ich habe wenig Angst. Einen Hallux und zerspringende Knochen.
Einen Schambeinbruch.
Der nie richtig verheilt ist.
Jetzt gehen Sie weg und lassen Sie mich durch.
Aus dem Weg.
Da ist der Heimweg.
Da hüpfe ich hin.
Auf bloß einem Bein.
Ich wollte doch nur heim. Da hat mich jemand falsch verstanden. Jetzt bin ich im Heim!
Ich wollte doch nur heim! Da hat mich jemand falsch verstanden! Jetzt bin ich im Heim!
Oha, das schaut schwierig aus.
Das schaut schwierig aus.
Die Frau Heisinger hat keine Angst vor dem Sterben, sondern dem danach, was aufs Sterben kommt.
Aber mittlerweile sieht die Frau Heisinger sogar das als komplette Marotte ihrer Denkanlage an. Denn die Frau Heisinger kann durchaus noch selber denken. Das denkt da für sie vor sich her. Nur möchte die Frau Heisinger nichts mehr mit dem Gedachten anfangen können müssen. Das ist alles marode geworden.
Soweit dieser Ausschnitt aus Geister sind auch nur Menschen von Katja Brunner. Eines der drei nominierten Hörspiele für den Kriegsblindenpreis. Und dieses Stück hatte eigentlich auch das Zeug für den ersten Platz?
Ja, natürlich, weil es in die sozusagen unter die drei Nominierten gekommen ist. Dann hat es irgendwie auch das Zeug für den ersten Platz, hat es dann aber eben in der letzten geheimen Wahl nicht auf Platz 1 geschafft. Aber ich finde das ganz gut, dass wir das jetzt so dazwischen nehmen, also als das zweite Beispiel, weil man an dem Stück natürlich sieht, da wo Burnside sozusagen universale, weite Themen angesprochen hat, zeitlose, geht es hier der Fokus auf ein Problem, was unsere zeitgenössische Gesellschaft hat. Also ganz einfach der, was so mit diesem gruseligen Wort Pflegenotstand bezeichnet wird. Und man muss dazu sagen, Katja Brunner ist eine junge Frau, unter 30. Und die Frage war dann auch immer, wie kommt eine junge Frau dazu, sich mit der Situation von alten Menschen in diesen Aufbewahrungsstätten, die wir Altersheim oder Seniorenheim nennen, wie kommt sie dazu, sich damit zu befassen? Und dann sagte sie auch auf der Preisverleihung sehr gut, naja, weil sie Familie hat und diese Situation von Besuchen alter Verwandten her kennt und sie sei schockiert gewesen über die Zustände und die Art, wie Menschen in diesem Zustand eben nicht mehr als jetzt auch Menschen, die eine ganz bestimmte, auch noch eine Autonomie haben, behandelt werden. Und was sie dann daraus gemacht hat, fanden wir einfach auch in der Jury sehr interessant. Es ist also kein soziologisch, wie soll ich sagen, klingendes Stück, sondern eine Jurorin sagte, das ist doch eine Pflegeoper. Also wirklich, das ist ein mehrstimmiger Gesang, der aber sehr klar und vielleicht auch in dieser teilweise fast ins Groteske überspitzten Sprache, auch trockenen Sprache, zeigt, wie einzelne Bewohner dieses Altersheims doch noch eine gewisse, also einfach Würde und Autonomie haben. Einfach eine, auf die wir uns in unserer so kommerziell und funktional ausgerichteten Welt vielleicht nicht so richtig einlassen können.
Bevor wir zu Jan Wagners Gold kommen, vielleicht noch ein Wort zu den Verfahrensweisen der Jury.
Ja.
Die Wahl ist geheim, aber die Diskussion ist wie offen und wie oft treffen sie sich und wie lange dauert die?
Ja, gute Frage, genau. Also wir sind, muss man vielleicht dazu sagen, eine sehr große Jury. Wir sind 14 Juroren und dann ich als Vorsitzende. Also glücklicherweise eine ungerade Zahl, aber eine Pattsituation.
Was
siehst du? Ist gut, ja.
Ja.
Hatten wir noch nie. Wir treffen uns einmal im Jahr, einen Tag, immer in einem anderen also Sendegebiet eines deutschsprachigen Senders, der dann sehr freundlich uns aufnimmt. Und die Diskussion dauert einen ganzen Tag. Wir haben aber natürlich alle die Stücke vorgehört, teilweise mehrmals, die Juroren, ich sowieso. Und dann wird zunächst ganz einfach abgestimmt. Es wird gefragt, welches Stück, wir gehen die Liste durch, wer hat mehr Befürworter als 5. Und dann wird dieses Stück oder dieses Verfahren erstellt dann eine Shortlist. Und über diese Shortlist wird also sehr, sehr leidenschaftlich gestimmt und man muss oder diskutiert. Und man muss dazu sagen, wir sind 7 Fachkritiker oder 8 Fachkritikerinnen und Kritiker und dann eben diese gemischte Zuhörerjury, 7 blinde Juroren. Und das ist jetzt nicht so, dass wir da 2 Lager hätten, sondern das geht wild durcheinander und sehr, sehr leidenschaftlich, aber immer freundschaftlich. Also Fairness ist eine ganz wichtige Sache, aber es wird heiß diskutiert. Und dann wird eben aus dieser ermittelten Shortlist nochmal eine Favoritenliste erstellt. Die Diskussion ist noch offen. Da wird auch immer wieder diskutiert über die Titel, die noch auf der Liste stehen. Und dann gibt es zum Schluss wir ermitteln dann 3 noch in einer offenen Wahl. Das sind die 3 Nominierten. Und dann gibt es diese geheime Wahl. Und diese Stimmzettel, da hat jeder noch eine Stimme und stimmt für ein Stück. Die Stimmzettel verschwinden in einem Kuvert, das wird versiegelt und wird dann zu einem bestimmten Stichtag geöffnet von der Anke Morave, die das betreut in der Filmstiftung NRW.
Gabi Hartl, der dritte der Nominierten, das war Jan Wagner mit seinem Hörspiel Gold, eine Deutschlandfunkproduktion mit dem Südwestrundfunk als Co-Produzenten. Und auch daraus hören wir einen Ausschnitt.
Psst, es ist Gold. Sieh her, und so gelb wie nur Gold sein kann. Es wiegt schwer in der Hand, liegt schwer auf der Hand. Es ist kalt wie nur Geld, nur ein Gold sein kann. Wickle es aus und befühle es, weich wie Zinn, aber holder als Zinn, weil es Gold ist. Siehst du, der Abdruck der Zähne, die meine sind, weil es meines ist. Es ist Gold, Herrgott, aber sag es.
Nicht weiter als bis zu den Hügeln da hinten, auf denen die Wolkenschatten grasen, über den Fluss hinweg, in dem das ganze Land sich spiegelt, mit seinen Nadelbäumen und Truthahngeiern. Es ist das ganze Land mit seinen Schwarzeichen und Pinien, den Felsen und den Stinktieren, mit seinen gelben Gräsern, über die ich meine Herde treibe, getrieben habe.
Ein tolles Stück, sagt Gabi Hartl, die Juryvorsitzende des Kriegsblindenpreises. Und das war die Sprache Jan Wagners aus seinem Hörspiel Gold. Und dieser Ausschnitt zeigt ganz schön die Technik, die Jan Wagner hier anwendet. Es ist so wie ein Staffellauf, da wird der Stab übergeben. Grammatik spielt da eine große Rolle. Und es ist nicht zuletzt eine Revue, die vielen Juroren auch
gefallen und zugesagt hat.
Ja, das ist schön. Sie sagen Staffellauf und man spürt natürlich Talente von des großartigen Lyrikers Jan Wagner.
Vielleicht sollte man sagen, der Büchner-Preisträger.
Unbedingt, der Büchner-Preisträger. Vielleicht sollte man auch noch sagen, dessen erstes Hörspiel dies hier ist. Und ich habe es eben schon mal gesagt, als wir über den Lyriker John Burnside gesprochen haben. Lyrik ist ja in gewisser Weise Song, Gesang. Und das ist vielleicht sogar eine Sache, die wir jetzt auch schon an dieser Stelle gespürt haben. Die Figuren reden ja nicht wirklich miteinander, wie jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich in keinem dieser Stücke wirklich Dialoge da sind, sondern das sind revueartig geschnittene, wie soll ich sagen, das ist fast so wie so diese Pop-up-Ausschnitte. Das sind Figuren, denen wir da begegnen, die sind aber auf jeden Fall, haben die alle auch eine bestimmte Sprachmaske. Und die sind sehr, man hat das da sehr schön gehört, die finde ich sehr anschaulich auch. Man stellt sich sofort eine ganz bestimmte Figur auch vor. Hinter der Sprache, hinter der Stimme, aber auch das Klischee einer Figur. Darum ging es Jan Wagner ja auch. Er hat ja, das ist ja ein Genre, was er auch bedient. Er schreibt ja sozusagen fast ein Western, oder er bedient auch das Western-Genre. Und das haben wir gerade sehr schön gehört bei der ersten Stimme, die Sprache. Jetzt ist mir leider gerade der Name des Schauspielers entfallen. Aber das ist dieses Komische, was dabei auch rauskommt, fast ein kleines bisschen chargiert. Aber das Wichtige an diesem Stück, finde ich, ist, dass es sehr, sehr, sehr viele Sprachebenen hat und auch in seinem verspielten Aufrollen des Phänomens Gold, das zunächst einfach als entstandenes Metall zur Sprache kommt, in der wunderbaren Stimme von Mechthild Grossmann. Mechthild Grossmann. Und dann sehen wir aber auch, wir verfolgen das Gold einfach in die Schicksale, in das Gehirn der süchtig nach Gold werdenden Menschen und verfolgen, wie es zu einer gesellschaftlichen Verwüstung und zu einer persönlichen Zerstörung kommt bei denen. Also das finde ich sehr, sehr wichtig, aber es bleibt immer auch komisch, auch fast sprachlich komisch, wenn Sie so wollen, weil es gibt diese Zeilensprünge, die mit einem bestimmten Wort enden und das gleiche Wort, Gleichklang, übernimmt den nächsten Absatz, der dann aber, dieses Wort bedeutet dann in dem Fall was ganz anderes. Das heißt, sie bleiben auch dran. Aber was ich einfach noch dazu sagen wollte, das scheint so ein weites, weit entfernt liegendes Thema zu sein, ist aber hochaktuell, ohne dass das so sehr einem in your face gebracht wird, also so sehr deutlich gemacht wird. Und ich musste so, während wir dann darüber diskutiert haben, auch darüber nachdenken, dass es ja diesen Satz von Hannah Arendt gibt, dass eigentlich das dichterische Denken der Ausgang ist für alles gesellschaftliche Handeln oder auch politische Denken. Und das ist für mich alles in diesem Stück mit drin. Es hat auch was Opernhaftes. Also wir haben natürlich über den Fall der Stadt Mahagoni von Brecht Weil gesprochen. Und das weiß ich jetzt nicht, inwieweit der Autor das, auch inwieweit Jan Wagner das im Hinterkopf hatte. Aber es ist tatsächlich dann auch der Jury sehr überzeugend vorgekommen, dass es an sich auch was sehr Neues hat. Auch wenn zunächst die Anmutung ist, als hätte man da die Stimmen sehr ausholend sprechen, als hätte man so eine Art von Stück schon mal gehört. Aber nicht mit diesem Inhalt. Ein lyrischer Western, der gleichzeitig subtil politisch ist. Also hat überzeugt.
Trägt auch die Handschrift des Regisseurs Leonhard Koppelmann.
Auf jeden Fall, ja.
Gabi Hartl, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns beim Hörspielmagazin im Deutschlandfunk.
Sehr gern, wie immer.
Seit über 40 Jahren finden in Österreich im schönen Monat Mai die vom dortigen Verband der Dramatiker und Dramatikerinnen ausgerichteten Hörspieltage statt. Alljährlich treffen sich Hörspielmacherinnen und Macher, Redakteure, Dramaturgen und Kritiker, um die neuesten Produktionen zu diskutieren, neue Projekte vorzustellen und Live-Performances anzuhören. Jochen Meissner hat die diesjährigen Hörspieltage in Hainburg an der Donau besucht.
Als Ihre Kaiserin habe ich das Vergnügen, Sie auf unserer Tour ein wenig durch das Zeitgeschehen zu führen. Immer aktuell, immer am Puls der Zeit und denn die Kröten häupt uns so nah, wie sie das in ihren kühnsten Träumen nicht zu, zu träumen warten. Bitte hereinspaziert.
Wie könnte man die Hörspieltage in Österreich besser eröffnen als mit Peter Danziger in der Rolle der letzten Kaiserin? Danziger, unter anderem Autor des Hörspiels »Wie sie ein schlechter Liebhaber werden« oder »Die Kunst des sexuellen Boykotts«, liest fast jedes Jahr aus einem neuen Werk. Leider wird daraus viel zu selten ein Hörspiel.
Also das ist das sechste Stück einer Reihe, das ich szenische Porträts genannt habe. Es war als Reihe nicht geplant, das ist mir mehr oder weniger passiert, aber in der Hälfte, also nach dem Drittel, habe ich mir irgendwann gedacht, es ist jetzt eine Reihe. Also es hat begonnen, Bernhard ein Requiem, Mozart in Paradise, Freuds Fiasko, Schrödingers Kater und im letzten Jahr in Berging haben wir gemacht OK oder die Schule der Wahrnehmung, also über Oskar Kokoschka. Und was fällt hier auf? Es fehlt eine Frau. Und da, ich habe längere Zeit herum überlegt und, ja, und dann haben wir gedacht, ja, wenn schon, dann gleich ins Volle greifen.
Was Danzigers Sissi von der schon längst ins trivial-mythische entrückten Figur unterscheidet, ist sein bzw. ihr Nachdenken über den Körper des Königs, den Fortbestand der Monarchie über den Weg der Umwegrentabilität und Sissis Sehnsucht, eine Jeanne d'Arc zu werden. Natürlich wurde Peter Danziger dafür ein Schlabbes am Band umgehängt. Jener Nonsenspreis, der die Anerkennung der Kollegen symbolisiert und aus einer CD, der an die Vorführung anschließenden Diskussion besteht. Denn die Hörspieltage in Österreich besucht man zum professionellen Austausch und manchmal fliegen dann auch die Fetzen. Robert Wölfel, einer der Organisatoren der Hörspieltage, erklärt, worum es geht.
Wir wollen eine Plattform bieten, wo sich Autoren, Autorinnen, Hörspielmacherinnen und Produzentinnen austauschen können über was einfach passiert, dass sie sich sozusagen über Trends austauschen können. Es werden jedes Jahr rund 20 bis 25 aktuelle Produktionen vorgestellt bei den Hörspieltagen. Es gibt Lesungen, jedes Jahr so 3, 4, 5 Lesungen von unveröffentlichten Hörspieltexten, die sozusagen auf der Suche nach Produzentinnen sind. Und es geht uns darum, einfach einen Überblick zu bieten, was im letzten Jahr passiert ist. Also wir versuchen natürlich, die besten Dinge zusammenzuholen oder einzuladen. Und oft sind es aber auch Produktionen, die die Ursendung noch nicht gehabt haben und die sozusagen hier bei unseren Hörspieltagen das allererste Mal einem Publikum vorgestellt werden.
Eines der Projekte, für die es schon einen Sendetermin gibt, stammt von der Hörfunkautorin Ulrike Janssen und dem Klangkünstler Marc Matter. Im eine gute S-Bahn-Stunde östlich von Wien gelegenen Hainburg haben sie einige akustische Skizzen des Projektes vorgestellt.
Das Stück wird heißen Meerschall, Schwamm und Schweigefang. Und eine Inspirationsquelle für uns ist eine Liste, die der britische Komponist Hugh Davis in den 70er Jahren veröffentlicht hat unter dem Titel History of Recorded Sound. Und zwar hat er da eben alle möglichen Techniken aufgelistet, die die Menschheit erfunden hat, um akustisches Material, also Klänge, Töne, zu speichern und wieder abzuspielen. Und zwar das Besondere an dieser Liste ist, dass sie nicht nur die tatsächlichen Techniken auflistet, sondern eben auch solche, die nur in Mythologien, in Sagen oder in der Literatur vorkommen, die also nie wirklich gebaut wurden oder realisiert wurden. Da haben wir viel drüber nachgedacht und uns überlegt, wie könnte das denn wirklich sein und wie könnte sowas funktionieren, und haben dann eben solche Apparate uns ausgedacht und teilweise haben wir dann auch selber welche erfunden.
Meerschallschwamm. Es handelt um Einbehalt von Schall und Kling und Sprech in Schwamm, in Meer, in Meerschallschwamm gefunden, in im Meerestief. Naturobjekt zu Nutz für Mensch auch außerhalb von Meerestief. Meerschallschwamm festhaltete Schall, wie Meerschwamm festhalt Wasser durch Schall aufsaug. Schall sich verfangt in Schwammporen, wie Schall sich verfangt in Felshöhl und Ganggewind. Meerschall Schwamm einsaug, umherbefindlich Schall und aufbewahr Schallvergangenzeit. Kling so Gestalt.
Weiß ich nicht so ganz, würde mal sagen, in welchen Tagen
bewundernswert erinner Helf und zu Nutz für Spiel und Spionier.
Es ist der Audioguide eines fiktiven Museums, der die Schallaufzeichnungsexponate wie einen Echoball, einen Schallwellknot oder einen Kopfkryptograph erklärt. Seine Sprache, die klingt wie von einem nicht ganz ausgereiften linguistischen Computerprogramm erzeugt, haben Ulrike Janssen und Marc Matta selbst entwickelt. Und gesprochen wird sie auch nicht von der künstlichen Stimme eines Text-to-Speech-Programms, sondern von der Schauspielerin Susanne Reuter, die unter anderem die Soundspuren für blindengerechte Hörfilme bespricht. Der Mehrschallschwamm ist nicht das einzige Klangaufzeichnungsgerät im Kosmos von Ulrike Janssen und Marc Matta, das Klänge zwar aufzeichnen, sie aber nur ein einziges Mal abspielen kann. So speichert dieses Medium paradoxerweise eine Eigenschaft alles Klanglichen, die im Widerspruch zur Speicherbarkeit überhaupt steht, seine Flüchtigkeit.
Beispielhör.
Ebenfalls flüchtig war die Aufführung des Live-Hörspiels Wendy Pferd tot Mexiko, das kürzlich mit dem Jurypreis des Berliner Hörspielfestivals ausgezeichnet wurde, woran der Autor dieses Beitrags nicht ganz unbeteiligt war. Das Stück basiert auf dem Buch Wendy fährt nach Mexiko der österreichischen Autorin Natascha Gangl. Zusammen mit dem Elektroakustik-Duo Rdecha Raketa, das sind Maja Osojnik und Matja Schillander, sind daraus mehrere Live-Performances entstanden. Es geht um die Heldin aller präpubertären Pferdefreundinnen, die es nach Mexiko verschlagen hat, um dort Rennen zu gewinnen. Und die dort in eine surrealistische Bilderwelt gerät, durch die sich als roter Faden eine Blutspur zieht.
Es war einmal eine kleine Wendy, die stand, bevor sie saß und lief, bevor sie ging. Stellen wir uns vor, ihre einigen kleinen Schritte durch die weißen Kästchen des Comics ihres Lebens. Bis eines Tages...
Da saß ein Mann an einem Zaun gelehnt. Sie erkannte ihn sofort, erkannte ohne Hinweise, erkannte ohne Pfeile, ohne Schilder, ohne Schrift und Wort, öffnete sich eine Geschichte, die jemand geworfen hat, ohne Ziel. Und sie trifft Wendy in die Stirn. Ein Augapfel fällt heraus. Eine Schlange hebt ihn vor Wendys kleinen Mund und sagt, iss dich, du bist angekommen.
Vom punkigen Soundstück bis zur eleganten Konversationskomödie, vom Mobiltelefonstück in Echtzeit bis zur Romanbearbeitung, von der Lyrik bis zum Mundartstück. Und nirgendwo sonst bekommt man einen derartig komprimierten Eindruck des gegenwärtigen deutschsprachigen Hörspielschaffens wie bei den Hörspieltagen in Österreich.
Jochen Meissner berichtete von den Hörspieltagen im österreichischen Hainburg. Bleibt mir noch der Hinweis auf unser nächstes Hörspielmagazin. Das kommt am Dienstag, dem 3. Juli um 20.10 Uhr. Und dazu wird Sie Sabine Küchler begrüßen. Mehr zu unserem Hörspielprogramm finden Sie auch auf unserer Internetseite unter deutschlandfunk.de. Und wir beschließen diese Sendung mit Musik von Oliver Strauchs Groovin' High. Genauer gesagt mit einem Konzertmitschnitt aus dem alten Pfandhaus Groovin' High, Oliver Strauch featuring Randy Brecker. Für Ihr Interesse bedankt sich am Mikrofon Michael Langer.